Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje und wir sind heute wieder digital hier miteinander verbunden. Knut Nippe, mein lieber Kollege, ist mit dabei. Grüß dich, Knut.
Moin, Malte.
Und als Gast heute in unserem Podcast wieder, wie beim letzten Mal, Professor Michael Herbst. Herzlich willkommen.
Grüß Gott zusammen, danke.
Wir hatten letztes Mal schon viel Freude, über das Thema Predigt hören uns zu unterhalten. Hört das gerne nochmal nach. Heute haben wir ein anderes Thema, wo man vielleicht erst denkt, na, kann man darüber eigentlich mit einem Universitätstheologen sprechen? Es geht, wir haben es mal genannt, das ist ein Begriff, den Sie geprägt haben. Wir reden über lebendiges, mündiges Christsein. Die allermeisten kennen es vielleicht eher unter dem Begriff Nachfolge oder Jüngerschaft. Wie lebe ich meinen Glauben? Wie gestalte ich mein geistliches Leben? Wie folge ich Jesus nach? Und man denkt, das ist doch eigentlich überhaupt gar keine Frage, mit der sich ein Theologieprofessor zu beschäftigen hat, weil Theologie, das ist objektiv, das ist neutral. Da steht man über den Dingen. Aber das ist ja eine sehr persönliche Frage, auch nach der eigenen Glaubensgestaltung. Wie landet so ein Thema bei einem Theologieprofessor? Das würde mich interessieren.
Es gibt da so zwei Extreme tatsächlich, die ich beide meiden möchte. Die einen würden sagen, das hat überhaupt nichts in der Uni zu tun. Da reden wir nur über, ich sag's mal etwas gestelzt, religiöse Konstrukte und bleiben streng im Rahmen dessen, was man da objektiv feststellt und am besten historisch und am besten philosophisch, aber bitte nicht persönlich. Das andere Extrem wäre, ich mache den Hörsaal und den Seminarraum zur Kanzel und fange also an, in einer Vorlesung eher zu predigen. Das ist auch nicht die Aufgabe, die ich da habe. Und auch die Studierenden haben ein gewisses Recht, dass sie nicht plötzlich in eine Situation geraten, die eher in den Gottesdienst gehört, ohne es gewollt zu haben. Dazwischen steht für mich aber, dass wir als Theologen, auch an der Universität, reflektieren, was Menschen mit Gott erleben und reflektieren und darstellen, wie sich das im Leben eines Christenmenschen auch ausformen kann. Und insofern ist die Gestalt des Glaubens ein ganz seriöses wissenschaftliches Thema. Und es gibt eine Sache, die ist immer noch umstritten, da würden jetzt viele Kolleginnen und Kollegen noch mitgehen, aber umstritten ist, ob ich mich da selber raushalten kann und ob ich sozusagen nur dann wiederum reden darf von Menschen machten die Erfahrung, dass Gebet hilft, oder ob ich auch mal sagen darf, ich habe erlebt, dass Gebet erhört wurde. Und es ist für mich persönlich wichtig, Jesus nachzufolgen. Die Theologie ist ein merkwürdiges Ding an der Uni, weil sie das einfach nicht trennen kann. Ich kann Theologie nicht betreiben ohne und mich dabei selber subtrahieren, mich rausziehen. Und ich kann es auch nicht betreiben, ohne die Grenze immer wieder zu überschreiten, dass ich von etwas rede, was man nicht wiegen, zählen, messen und naturwissenschaftlich erfassen kann. Und meine Pflicht als Wissenschaftler ist es, diese Grenze immerhin zu markieren und zu sagen, an diesem Punkt überschreite ich das, was normalerweise an der Universität wissenschaftlich üblich ist, weil ich als Theologe von einer Wirklichkeit reden muss, die nicht in diese rein innerweltlichen Logiken hineinpasst. Und liebe Studierende, ich markiere jetzt diese Grenze, ich rede jetzt von dieser anderen Wirklichkeit. Das ist, glaube ich, das, was man machen muss. Aber ansonsten funktioniert Theologie nicht, ohne dass ich persönlich werde und ohne dass ich wirklich von Gott rede. Theologie, von Gott reden.
Knut und ich haben uns auch im Vorfeld überlegt, wir wollen unbedingt mit Ihnen über dieses Thema sprechen, weil wir uns selber bei den Tischgesprächen auch in der letzten Zeit immer wieder auch um diese Frage kreisen. Wie kann das gut und produktiv aussehen, im Alltag Jesus nachzufolgen? Wir haben letztes Jahr eine ganze lange ausführliche Reihe gemacht, Knut, du erinnerst dich auch über geistliche Übungen. Ne? Also das ist nicht deckungsgleich, aber da hat viel auch miteinander zu tun. Wir haben auch schon mal Bücher hier gelesen, die darum kreisen, wie folge ich Jesus nach? Und ein Gedanke, der mir immer kam, ist, naja, welches Buch würde ich denn heute empfehlen? Wenn mich Leute fragen, wie geht Nachfolge praktisch? Und dann würde ich, ja, das Buch Lebendig von einem gewissen Michael Herbst, würde ich, das ist schon eins, wozu, was ich hier in der Gemeinde auch gerne mal verschenke. Ach,
können Sie das nochmal sagen? Es hört sich so wunderbar an.
Es gibt da so ein Buch, das heißt Lebendig von einem gewissen Michael Herbst. Und Sie sprechen von lebendigen, mündigen Christsein. Das ist ja so ein Begriff, der ist nicht Standard in der christlichen Sprache. Aber vielleicht können Sie einmal sagen, warum Sie gerade den verwenden und nicht sagen, ich schreibe Bücher über Jüngerschaft oder über Nachfolge.
Das hat einmal einen sprachlichen Grund und zum anderen hat es auch einen inhaltlichen. Der sprachliche Grund ist, ich fremdle mit diesem Wort Jüngerschaft. Das ist ein Kunstwort. Man versucht dann Discipleship irgendwie ins Deutsche zu übersetzen. Was Ähnliches gibt es bei Leiterschaft.
Ach, furchtbar.
Dabei reicht doch eigentlich Leitung. Ist doch genug. Und Jüngerschaft ist so ein Kunstwort. Das mag ich einfach nicht. Dann kann man überlegen, was gibt's denn dann? Der Wolfgang Huber spricht von konsequentem Christsein. Das ist charmant, weil da Sequi, Nachfolgen, drinsteckt. Und wir haben überlegt, wie können wir einen Begriff schaffen, der das inhaltlich aufnimmt, worum es uns geht, nämlich um das Christsein, aber nicht irgendwie allgemein, sondern es soll vital sein, lebendig. Und es soll mündig, erwachsen sein. Man soll im Glauben auch Schritte tun, die zu einem erwachsenen Glauben führen. Und das war sozusagen die Idee mit dem lebendigen, mündigen Christsein. Also ich wäre nicht so eitel, nicht zuzugeben, es ist kein idealer Begriff. Konsequentes Christsein bei Wolfgang Huber, Nachfolge bei Dietrich Bonhoeffer, das ist alles mindestens genauso gut. Aber wir haben uns halt jetzt auf diese Worte eingelassen.
Eine spannende Frage. Knut, wir haben da auch schon häufiger drüber gesprochen, zumindest jenseits der Mikrofone. Warum das gerade so ein Trend ist, auch so eine Sehnsucht danach, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, Videos zu schauen, die von dem Thema handeln, wie kann ich bei Jesus in die Schule gehen? Und ein Punkt, an dem ich immer wieder komme, ist auch, wir leben ja in Zeiten, wo so viel unsicher geworden ist, wo viele auch spüren, die Art und Weise, wie ich lebe, die ist gar nicht nachhaltig. Die funktioniert vielleicht nicht so. Und gibt es da vielleicht eine andere Art zu leben? Und zumindest für mich so eine Teil der Erklärung nach dieser Sehnsucht, die es momentan, nehme ich zumindest wahr, auch unter Christen gibt, sich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen.
Ja, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Der Charme dieser Bücher und dieser Thematik ist, dass sie wieder mit dem Modewort ein bisschen ganzheitlicher sind. Also wir sprechen eben nicht nur über Beten und Bibellesen und Gottesdienstbesuch, sondern eben auch, wie komme ich im Beruf klar? Wie wirkt sich mein Glaube aus in der Frage, was ich konsumiere und was nicht? Wie lebe ich nachhaltig, auch im Blick auf die Bewahrung der Schöpfung und. Es hat also, glaube ich, die Attraktivität kommt von diesem eher ganzheitlichen Ansatz der Bücher, die es da so gibt, her. Die anderen Gründe, die ich sehe, sind ein bisschen schwieriger zu beschreiben. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass über die Generationenfolge hinweg die Gewissheit, wie ich mein Leben gestalten kann, immer kleiner geworden ist. Und dass wir immer unsicherer sind, wie geht denn jetzt eigentlich ein Leben als Christ, das möglichst auch ein gutes Leben sein soll, wie mache ich denn das eigentlich? Und wir haben so viel Traditionsabbrüche, dass wir vieles einfach gar nicht mehr wissen. Was vielleicht, so ganz sicher bin ich mir da auch nicht, in vergangenen Generationen klarer war, eingeübter, selbstverständlicher. Das ist heute alles nicht mehr selbstverständlich. Und wir fangen im Grunde genommen mit vielen Dingen von vorne an, nach all den Brüchen, durch die wir gegangen sind. Der Verlust der Selbstverständlichkeit des christlichen Glaubens führt auch dazu, wer den Glauben heute ergreift, muss die Dinge von vorne lernen. Und das ist ebenso schwierig wie attraktiv. Und von daher, glaube ich, erklärt sich diese Zuwendung zu den Büchern. Der Günther Thomas, Theologe in Bochum, nennt noch einen anderen Grund, den ich spannend finde. Er sagt, wir haben es mit mächtigen Kräften in unserer Kultur zu tun. Und eine dieser Kräfte, die er beschreibt, ist das Streben des Neostoizismus, das gute Leben handhabbar zu machen. Und das zieht viele Menschen an, ist eine der stärksten Motivationen, wie lebe ich ein gutes Leben. Die beiden anderen Kräfte sind der olympische Geist. Ich will ein Sieger sein, ich will Erfolg haben, stark sein. Und das dritte, genau das Gegenteil, ist die verzweifelte Hoffnung. Die Welt geht den Bach runter, es ist alles ganz furchtbar. Wir sind die letzte Generation. Und wie können wir denn trotzdem überleben? Das sind mächtige kulturelle Kräfte. Und ich glaube, wenn sich jemand auf christlichen Glauben einlässt, will er wissen, wie werdet ihr denn damit fertig? Wie sieht denn bei euch ein erfolgreiches Leben aus? Da wären wir wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltend. Wie sieht ein gut gestaltetes Leben aus? Und wie sieht ein Leben aus angesichts der Katastrophen, die wir entweder erleben oder fürchten?
Und dann wäre ja sofort meine Rückfrage, sollen wir die Frage beantworten oder sie brechen? Also nehmen wir diese Erwartungen, die auch an uns herangetragen sind, konstruktiv, positiv auf und sagen, ja, du hast eine Sehnsucht nach einem guten Leben in einer ungewissen Welt und wir zeigen dir, wie es geht. Oder zugespitzt, wir leben alle aus der Gnade und ich kann dir deine Frage so nicht beantworten, ohne sie auch zu brechen. So zwischen diesen beiden Polen.
Beides tatsächlich, beides. Es geht gar nicht anders. Also wenn wir einfach auf den Zug aufspringen, dann verraten wir das Herzstück des Glaubens, das eben nicht darin besteht, wie wir erfolgreich leben. Das wäre eine tief religiöse Frage. Das ist dann die Frage, wie kriegst du es hin? Und die christliche Antwort ist schockierend, indem sie sagt, du kriegst es nicht hin. Aber du bist von Gottes Gnade umfasst, dir wird vergeben, du bist versöhnt mit Gott durch das, was Christus getan hat. Und jetzt gucken wir mal ein paar Baustellen an und dann kannst du mal anfangen, in der Nachfolge Jesu das ein oder andere zu klären. Der Siegfried Kettling spricht davon, du kannst so den einen oder anderen Sumpf trockenlegen. Das ist aber sehr viel nüchterner als die Vorstellung, ich führe jetzt irgendwie das glänzende, strahlende Leben. Nur abgesehen von dieser theologischen Perspektive, die wir damit eintragen, ist das enorm entlastend für die, die solche Bücher lesen und sich Mühe geben und dann merken, ich krieg's trotzdem nicht gebacken. Ich scheitere trotzdem immer wieder. Und da muss man dann seelsorglich schon rangehen und überlegen, warum ist es so? Aber der Grund, auf dem ich das überhaupt tun kann, ist doch, wie auch immer mein Leben verläuft, ich bin ein begnadeter Mensch.
Das war ja, Knut, auch so einer der Motive, die sich durch unsere Folgen über die geistlichen Übungen durchzogen. Geistliches Leben ist auch Einübung von Gnade.
Ja.
Also auch das Empfangen von Gnade muss ja eingeübt werden. Ich erzähle jetzt mal so ein Beispiel, wo mir das in der letzten Zeit so bewusst wurde. Einzuüben, sich helfen zu lassen, ist ein riesiges geistliches Thema. Ich habe so viele Menschen vor Augen, die man auch in unserem Beruf begleitet, die durch sehr schwere Phasen gehen, vielleicht auch körperlich durch schwere Phasen gehen, abbauen. Ja. Und für die das ein riesiges inneres Thema ist, wie übe ich ein, als jemand, der vielleicht auch in der Gemeinde ehrenamtlich engagiert war, der immer gemacht und getan hat, wie übe ich ein, in eine Rolle zu kommen, wo ich auf Hilfe angewiesen bin? Ich finde, das ist ein ganz großes Thema. Ich erlebe das immer bei Beerdigungsgesprächen, wo Leute dann sagen, na, es war ja auch gut, dass er jetzt gegangen ist, weil sonst wäre er ein Pflegefall gewesen, das hätte er nicht gewollt. Und das kann ich auch verstehen. Und ich wünsche das niemandem, ein Pflegefall zu sein. So will ich nicht missverstanden werden. Aber ich frage mich auch, ob da ein Grundthema daran ist, dass das von keinem von uns ist, es leicht fällt, sich helfen zu lassen. Ich würde mal sagen, uns wahrscheinlich auch nicht. Und Jesus nachfolgen auch bedeutet, das mitzulernen. Weil am Ende ist Christsein. Ich muss mir von ihm helfen lassen. Und das ist gar nicht so einfach. Und gar nicht so Ratgeberliteratur.
Ja, also ich hänge noch mit dem, dass es so Fragen gibt von der Gesellschaft und wir antworten drauf. Und ich finde, es gibt da Berührungspunkt. Und trotzdem ist die Antwort des Evangeliums nicht, also die Frage ist nicht das Konstitutive. Also ich mache das mal an einem Beispiel. Es gibt, das finde ich total faszinierend, es gibt dieses Buch von dem atheistischen Psychologen Jonathan Haidt, Generation Angst, wo es darum geht, wie die Smartphones die Gehirne unserer Kinder und auch unserer negativ verändern. Und dann schreibt er, was dagegen hilft. Und in der Liste der Sachen, die dagegen hilft, denkst du, er beschreibt so klassische kirchliche Jugendarbeit, ja, Stille, gemeinsame Aktivitäten, auch singen gemeinsam und so. Und der ist Atheist, ja, also der sagt nicht, mach das, Gebet ist gut für dein Hirn sozusagen. Der sagt nicht, bete, weil es Gott gibt, sondern das ist gut. So, und das finde ich natürlich hochinteressant und denke, es ist doch krass, dass das, was wir machen, aus einem ganz anderen Grund. Also ich würde ja jetzt nicht sagen, okay, deswegen machen wir das, weil es unsere Gehirne wieder in Ordnung bringt. Also die Frage ist nicht das Konstitutive und ich gucke jetzt so. Aber trotzdem merke ich, es gibt da eine Verbindung. Es gibt da ein, ja, ich weiß auch nicht. Und so ist es ja auch, stille Zeit zu halten, ist, jeder Achtsamkeitstrainer sagt dir, ja, sowas ist gut. Und trotzdem halte ich ja nicht stille Zeit, damit es mir gut geht, sondern weil Gott es wert ist, dass ich Zeit mit ihm habe und so. Und ich finde, also es gibt da so Anknüpfungspunkte und trotzdem ist es wichtig, dass das Fundament ein anderes wird. Und das ist, dass der christliche Glaube, aber das, aber ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo es da viele diese Fragen und Anknüpfungspunkte gibt, aber eben dann auch die Gefahr, dass man sozusagen das auf die falsche Grundlage stellt, als lauter Nützlichkeitssachen, die Bedürfnisse befriedigen oder so.
Wir forschen bei uns am Institut zur Erforschung von Mission und Kirche über Glück und menschliches Aufblühen und Wellbeing, also Wohlbefinden. Und da läuft man permanent in genau das hinein, weil die weltlichen Forscher dazu, ist ein großer Forschungsbereich in Harvard in Amerika, sagen, also zu deinem aufblühenden Leben gehört, geh zum Gottesdienst. Vergib denen, die dir Böses getan haben. Nimm dir Zeit für das Gebet. Nun sind da tatsächlich ein paar Christen dabei, von daher habe ich einen gewissen Verdacht. Aber das ist genau eben diese Nützlichkeitserwägung. Damit es dir gut geht, tu das und das und das. Mhm. Und wir kommen tatsächlich in einer gebrochenen Weise nur an diese Dinge heran, weil wir tatsächlich das alles tun, weil uns Gott ans Herz gewachsen ist, weil wir ihn liebgewonnen haben und weil er es wert ist. Und ich würde es dann ungefähr so formulieren, wie es mal Jesus in der Bergpredigt getan hat. Tu das alles, trachte nach Gottes Reich und freu dich über die Nebenwirkungen. Das wird dir alles zufallen, aber es sind Nebenwirkungen. Es ist nicht die Sache selbst.
Und ich kann die Sache selbst auch nur über Umwege erreichen. Also ich muss, anderes Jesuswort, ich muss mein Leben verlieren, um es zu erhalten. Ich muss eigentlich auf eine gewisse Art und Weise mit der Frage abschließen, glücklich zu werden, um Glück zu finden. Mhm. Das klingt immer so ein bisschen paradox, aber ja.
Ist aber gar nicht, also ist gar nicht so paradox. Der Viktor Frankl hat immer gesagt, du kannst alles kaputt machen, wenn du direkt nach Glück strebst. Ja, sondern du brauchst einen anderen Punkt in deinem Leben, der außerhalb deiner selbst liegt und der dich so fasziniert, dass du von ihm ganz eingenommen bist. Und dann wirst du, hast längst vergessen, dass du eigentlich mal nach Glück gefragt hast, wirst du plötzlich Glück erleben. Aber es fällt dir zu und es ist nicht die Sache selbst. Und wenn es dir nicht zufällt, ist die Sache selbst immer noch groß und gut genug.
Ich finde das jedes Mal berührend, wenn Leute zum Glauben kommen und sagen, okay, ich habe verstanden, Jesus hat sich für mich hingegeben und das ist wunderbar. Und jetzt möchte ich von da ausgehend mein Leben nochmal neu angucken und nochmal neu gestalten. Und ich weiß, ich brauche dazu Ideen. Ich würde dazu gerne mal ein Buch lesen. Ich würde dazu gerne mir mal vielleicht irgendwie eine Podcast-Reihe anhören. Es gibt so viel auf dem Markt. Können wir mal sowas wie Orientierungspunkte, Kriterien entwickeln? Wonach, wenn ich mal so Probekapiteln bei Büchern lese, was sind so Signale, wo man denkt, also wo wir sagen können, das könnte eine verheißungsvolle Lektüre sein? Und wo würden wir vielleicht eher sagen, man kann es nicht pauschal sagen, aber da gehen erstmal so ein paar Warnlampen an. Können wir da unseren Zuhörern was mitgeben?
Ja, ich würde mal die beiden Extreme markieren. Ich wäre vorsichtig bei allen Büchern, die sagen, es hat eh sowieso keinen Zweck, kann es eigentlich gleich sein lassen. Also die sozusagen ins Misslingen verliebt sind.
Gibt's das?
Ja, gibt schon auch. Also man kann die Idee von Gnade und Gesetz und Evangelium und so auch so ins Extrem treiben, dass man jedes Weiterkommen, jedes Gelingen sofort unter Verdacht stellt. Aber ich markiere natürlich dieses eine Ende, weil mir das andere Ende sehr viel mehr Sorgen macht. Ich bin tatsächlich extrem vorsichtig bei allem, wo mir suggeriert wird, also wenn ich es richtig anpacke und konsequent bestimmte Dinge einübe und tue, dann werde ich da rauskommen, wo Jesus war. Ich werde wie Jesus. Ich werde im Grunde eine Version Jesus 2.0. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist im ganzen Neuen Testament an keiner einzigen Stelle versprochen. Mhm. Ja, da wird auch die Rolle von Retter und...
Oder gelogen.
Bitte?
Oder gelogen, also...
Ja. Ich gucke mir den Petrus an, der würde, glaube ich, jetzt sehr erstaunt den Kopf schütteln, wenn man ihm sagt, Jesus hat versucht, dir beizubringen, wie du wie er werden kannst. Mhm. Sondern er hat ja versucht, ihm beizubringen, wie er als ein großmäuliger, verleugnender, schwieriger Mensch trotzdem angenommen ist und sich ändern darf. Beides. Mhm. Ja, aber eben nicht mit dieser Perspektive, die ich finde, wieder so ein bisschen ja, den Stolz des Menschengeschlechts wiederholt, nun aber eben auf eine fromme Weise. Ja, ich werde jetzt kein Halbgott, aber ich werde eben doch mal wie Jesus. Und vor solchen Büchern würde ich ausdrücklich warnen. Ist nicht zeitgemäß.
Knut, willst du was ergänzen?
Ich liebe Bücher. Und ich habe als junger Christ auch mich gefreut, welche Welt an Büchern da war. Und ich kann das nur empfehlen. Und trotzdem möchte ich auch sagen, dass in meiner eigenen Glaubensbiografie und auch was ich bei anderen gesehen habe, es schon auch so ist, dass man auch durch den Heiligen Geist Sachen selber merkt, was einen im Glauben weiterbringt und was nicht. Es gibt Sachen, die habe ich geändert, weil ich gemerkt habe, nö, das passt nicht mehr zu meinem Glauben. Und ich habe das bei anderen gesehen. Also es ist auch nicht so, dass wir einfach unwissend sind und solche Bücher brauchen. Und also ohne Frage gibt es da ganz tolle. Aber es ist auch so, dass diese Bücher ein Teil sind, durch die Gott zu uns redet und es auch also das würde ich bei einem jungen Christen auch immer stark machen. Ich würde ihn nicht verhungern lassen, wenn der fragt, was gibt's für Bücher, würde ich natürlich auch welche empfehlen. Aber ich finde es, also bei dir klang das eben so, ach, ich weiß jetzt gar nicht und so. Mhm. Nein, der wird auch merken, was in seinem Leben ihn mit Gott weiterbringt und was nicht. Also ich bin da auch manchmal erstaunt, wie Leute ohne theologische Kriterien auf Profil bewahrt werden. Ich hoffe, ich kann das sagen, ohne die grundsätzlich sinnvolle Frage nach den Kriterien. Das finde ich ja auch wichtig. Aber ganz wichtig, das kommt auch nicht darauf an, dass man die Kriterien drauf hat, sondern also der Hirte führt auch seine Schafe.
Ja.
Da staune ich manchmal. Also ich habe bei mir gestaunt, aber ich staune auch, ich hatte vor 2 Jahren eine Frau, die mit 30 zum Glauben gekommen ist. Und das war ein Wunder zu sehen, wie die in ihrem Leben aufgeräumt hat und gesagt hat, ja, das passt nicht mehr dazu und davon habe ich mich getrennt und so, ohne dass ihr das jemand gesagt hat, ohne dass sie es irgendwo gelesen hat, ohne dass sie gesagt hat, das ist jetzt für alle so, daran erkennt man einen Christen, ob er noch das und das, also, sondern sie hat gemerkt, das hilft mir mit Jesus und das nicht. Es war toll.
Ja, und wenn wir über Bücher sprechen, dann würde ich auch immer noch sagen, jetzt, wenn wir Gemeinden auch inspirieren wollen und Menschen da auch helfen wollen, sollten wir sie nicht nur zu den Büchern, sondern auch zu dem Buch führen. Mhm. Also der Christ sei Unius Libri, also eines einzigen Buches Freund, heißt es bei Wesley mal. Mhm. Und das glaube ich, dass wir wieder ermutigen, die Bibel in die Hand zu nehmen, sie zu erforschen, sie zu lesen, auch dazu Hilfen zu geben, ist glaube ich das Beste, was wir tun können. Zu lernen in der Nachfolge Jesu zu wachsen, das kann ich ja eben an der Figur wie dem Petrus am allerbesten. Wenn ich gucke, wie Jesus mit ihm umgegangen ist und wie er sich so verändert hat und auch wieder nicht verändert hat. Das finde ich schon, ist, glaube ich, nochmal die größere Auskunft, als jetzt den Büchertisch abzugrasen. Mhm. Und trotzdem würde ich beim Büchertisch bleiben. Ältere Menschen erzählen ja gerne, wie es früher war. Aber es hat tatsächlich für mich eine entscheidende, also wirklich weichenstellende Erfahrung, dass wir in unserem CVM als 17-Jährige von unserem CVM-Sekretär sonntags versammelt wurden, nach dem Gottesdienst. Dann haben wir Zeile für Zeile Dietrich Bonhoeffer Gemeinsames Leben gelesen.
Wow.
Und es hat mich theologisch geprägt. Es hat mich aber auch in meiner Frömmigkeit geprägt, weil da geht's dann um einander dienen, da geht's um die Stille vor Gott, da geht's um die Beichte. Und das war das erste theologische Buch, was ich in die Hand genommen habe. Und wir haben das miteinander gelesen. Und es ist für mich präsent wie heute. Es gibt schon Bücher, die diese Hilfestellung sein können.
Und gerade das Gemeinsame. Wahrscheinlich hätte das auch nicht so funktioniert, hätte der CVJM-Sekretär gesagt, jeder liest für sich zu Hause.
Lies mal, ja.
So, ja. Nee, sondern es ist. Und wir sind ja ganz schnell, wenn wir in diesem Ratgeberbereich unterwegs sind, wo es ja diese Schnittmenge gibt, immer ich und mein Leben. Und Und das Vorzeichen ist ja ein gemeinsames. Und deswegen dachte ich auch noch mal, vielleicht ist auch geistlich Leben auch, ich übe für mich auch ein, was wir gemeinsam tun. Also genau, vielleicht brauchst du gar nicht immer noch mal die extra Bücher und noch mal die extra, da gibt es vielleicht auch manchmal auch zu viel. Also das kann man auch erschlagen. Mhm. Ich hatte bei uns mal, dass wir uns mal als Gemeinde vorgenommen haben, wir nehmen mal jeder den Gottesdienstzettel von Sonntag mit nach Hause und beten mal den abgedruckten Psalm alle nächste Woche zusammen und lesen einfach mal die Texte, die wir eh miteinander gelesen haben. Und bei uns sind immer auch die Fürbitten abgedruckt. Dann beten wir doch mal, also weil bei uns so die Praxis ist, dass die aus der Gemeinde kommen. Deswegen sind die abgedruckt, damit es nicht so ganz Wildwuchs gibt und jeder spontan so. Also das zu vertiefen, was wir eh gemeinsam tun. Und so wie wir irgendwie geistliches Leben einüben, was, wenn wir zusammenkommen, das für mich persönlich zu vertiefen.
Aber dann würde ich noch mal nach Buchtipps fragen. Also ich muss gestehen, gemeinsames Leben haben wir hier auch schon mehrfach empfohlen. Und tatsächlich war ich auch mal als Student in einer Gemeinde, wo auch der Pastor 4 Abende zu gemeinsames Leben gemacht hat. Der hatte Texte daraus kopiert, also wir haben nicht Zeile für Zeile, aber schon passagenweise. Das war ein Gemeindeseminar, war ganz toll. Also neben gemeinsames Leben noch Tipps von Ihnen. Und vielleicht, dass Sie ganz kurz sagen, welches Ihrer drei Bücher für welchen Schwerpunkt am geeignetsten ist. Also Ihrer drei Bücher zu den geistlichen Themen.
Also ich würde bei der Frage nach Büchern eher Autoren nennen, die ich prägend und auch bis heute hilfreich finde. Und man merkt gleich auch ein bisschen so meinen anglophilen Hintergrund. Das ist tatsächlich sehr auch englischsprachige Literatur, die aber übersetzt ist, wäre. Und jetzt kommt natürlich der Klassiker, einmal muss er vorkommen, C.S. Lewis. Das ist nicht ganz einfach zu lesen. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man Kinder an geistliche Fragen heranführen möchte, wenn sie ein bisschen älter sind, so ab 9, 10 Jahre alt, sind die Narnia-Geschichten eine Einübung in den Glauben. Ja, wie der Aslan, der große Löwe, gleichermaßen nah und furchterregend ist, finde ich, ist für das Verhältnis zu Gott ein unheimlich hilfreiches Bild. Also C.S. Lewis, aber auch seine...
Und wenn ich gleich reingrätschen darf... Und der funktioniert ja nicht im Modus der Ratgeberliteratur.
Überhaupt nicht.
Also ich war gerade erst so zurückhaltend. Wieso kommt der Herbst auf C.S. Lewis bei der Frage? Weil der ja nicht Ratgeber schreibt, aber wir sofort immer in der Logik von Ratgebern sind. Aber vielleicht ist ja, das, um das nochmal zu unterstreichen, sind vielleicht auch andere Genre und Modi auch hilfreich, sich der Frage zu nähern. Ja.
Und wenn man jetzt an inhaltliche Bücher von ihm denkt, die jetzt nicht eine Erzählung sind, oder doch, ist es fast doch wieder eine Erzählung, ist die große Scheidung. Also ich will einfach meine Liebe zu C.S. Lewis hier zum Ausdruck bringen und fertig. Der zweite, den ich hier nenne, wäre Henry Nouwen, ein katholischer Theologe, holländischer Herkunft, hat in Kanada gelebt. Und das finde ich immer noch jemanden, der sehr hilfreiche Dinge geschrieben hat. Und der dritte wäre Richard Foster, der sozusagen die geistlichen Disziplinen durchgeht, aus einer täuferischen Tradition kommt, das merkt man auch manchmal, es wird dann sehr stark die Heiligung betont, aber was er zu Stille sagt, was er zum Umgang mit der Bibel sagt, zum Gebet, zur Gemeinschaft, zum Dienst, das liegt so schon auf dem Niveau von Dietrich Bonhoeffers gemeinsamem Leben. Und jetzt habe ich lauter alte Dinge genannt, aber C.S. Lewis sagt mal, es ist historische Arroganz, wenn man denkt, wir wären heute schlauer als die Leute früher.
Also wenn Sie Narnia genannt haben, dann möchte ich da nochmal dazwischen grätschen, bevor Sie zu Ihren drei Büchern kommen. Weil das für mich gerade auch, also meine Töchter sind 6 und 8.
10 Euro.
Und da gucke ich auch gerade.
10 Euro, das sind 10 Euro, die du jetzt...
Ja, die zahle ich gern. So, und da gucke ich schon, also gerade die 8-Jährige liest unglaublich viel, da kann ich auch nicht alles bestimmen, aber ich muss immer wieder was reinschieben, was gut ist. Und also die Narnia-Bücher, das erste Buch wird ja zum Teil, habe ich jetzt in England gefunden, wird auch richtig benutzt, zum Beispiel in der Passionszeit, dass man in der Passionszeit die Narnia-Geschichte liest und dann gibt es Fragen im Internet für Altersstufen, wo man sich dann mit identifiziert. Also es gibt ja tatsächlich auch Romane und Erzählungen, die wirklich geistliche Prägekraft haben, woran man was lernen kann, wo man auch was übers Gebet erfährt und mit hineingenommen. Also, und sowas ist ja kaum noch auf dem Buchmarkt irgendwie. Haben Sie da noch Empfehlungen oder fällt Ihnen da was ein, so an geistlich prägenden Belletristik, nenne ich es jetzt mal, also Erzählungen, ganz bewusst?
Also ich lese selber sehr viele Romane. Das ist für mich ein Teil wirklich meines eigenen Lebens. Ohne ein Buch wird man mich nie erwischen. Und ich muss sagen, es ist nicht mehr viel. Also dass es wirklich Autoren gibt, die gute Erzählungen aus der Perspektive eines christlichen Glaubens, das war tatsächlich vor einer Generation noch mehr. Ich kann aber wieder einen nennen, wo ich heute noch berührt bin von der Art, wie er das geschrieben hat, war Bugerts. Ein schwedischer Bischof, der Romane geschrieben hat, in denen er auch die Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders durchbuchstabiert. Etliches fiel auf den Fels ist sein berühmtestes Buch.
Kommt, der hast du vielleicht schon mal gehört, Knut.
Genau.
Ansonsten ist es tatsächlich, gerade bei dem, was ich so in den letzten ein, zwei Jahren gelesen habe, habe ich oft gedacht, es ist eine tiefe Einsicht in das menschliche Leben. Ich habe gerade so ein Stück in der Reihe die Bücher von Trude Teige gelesen, einer norwegischen Autorin, die das Schicksal ihrer Großeltern beschreibt. Da gibt's auch eine Berührung nach Ostdeutschland hin. Das muss ich jetzt hier nicht im Detail erzählen. Und es ist tief bewegend. Aber was mir schon auffällt, ist, dass bei den gegenwärtigen Romanschriftstellern der Glaube entweder gar nicht vorkommt oder in einem sehr kritischen Licht. Eines der letzten Bücher, die ich gelesen habe, war von Susanne Abel, Du musst meine Hand fester halten, Nummer 174. Die Geschichte von Kindern, die in kirchlichen, in dem Fall katholischen Erziehungsheimen am Ende des Zweiten Weltkrieges strandeten, weil sie auf der Flucht von Ost nach West verloren gegangen sind. Und das Bild, das da von Kirche gezeichnet wird, ist einfach nur düster. Ja, die sind dann auch, es wird das ganze Leben so Menschen erzählt, die sind wirklich immunisiert gegen alles, was mit Glauben zu tun hat. Also von daher beantworte ich hier dauernd die Frage negativ, ja, weil ich tatsächlich da ein bisschen ratlos bin gerade. Und das Gefühl habe, früher gab es mehr diese Literatur, die aus Glaubensperspektive geschrieben wurde. Und man merkt die Säkularisierung daran, dass das heute eher selten der Fall ist. Siri Hustvedt und Paul Auster, ein großes amerikanisches Autoren-Ehepaar, sie Norwegerin, er Amerikaner, ein großartiges Buch, Ghost Stories, über das Sterben, über die Trauer, über das Abschiednehmen. Das geht über hunderte von Seiten, ist tief seelsorglich, tief bewegend. Und es kommt nicht ein einziges Mal irgendetwas vor, was mit Glauben zu tun hätte. Also ich kann nur meine Verlegenheit hier jetzt äußern.
Also ich bin kein Literaturwissenschaftler, aber ich habe den Eindruck, dass das im englischen Sprachraum auch früher schon stärker war. Also viele Sachen, die ich auch noch auf Deutsch kenne, kommen aus England und sind inzwischen auch vergriffen. Also ich habe jetzt mal ein deutsches Beispiel zu nennen, es gab auch diese Prophetenbücher, ich glaube Hermann Koch, Wenn der Löwe brüllt oder Blühmandelzweig blüh, das waren jetzt so biblische Gestalten in Romanform, die ich auch als junger Christ mit Gewinn gelesen habe. Und das Letzte, was ich total toll fand, war wieder eine Amerikanerin, Marin Robinson, Gilead heißt das.
Ja, das habe ich auch.
Also, wo man denkt, was für ein Buch. Also, ja. Aber tatsächlich finde ich da auch mehr im englischen Sprachraum. Und das ist ein bisschen erstaunlich. Aber das ist ja nicht schlimm, wenigstens gibt's was.
Was es gibt und was tatsächlich eine Hilfe sein kann für Menschen, die auch jetzt sagen, boah, so dicke Romane sind nicht so mein Ding, ist, und das ist ja weit über die christliche Szene hinaus angekommen, das sind die Filme The Chosen. Das ist die Jesus-Geschichte. Und ich war immer so ein bisschen, da ich dachte, boah, Jesus-Filme, warum müssen die immer schlechter sein als Hollywood? Und das ist hier anders. Und ich finde, dass so die Art, wie die Begegnung von Jesus mit Menschen da gezeigt wird, ist, was nicht nur emotional Anrührendes hat, sondern auch etwas hat, wo ich dran ablesen kann, wie ist denn das eigentlich, wenn ich in ein Verhältnis zu diesem Christus komme? Und von daher finde ich es eine gute Idee, dass manche Gemeinden jetzt sagen, wir arbeiten mit The Chosen, auch im Sinne eines Glaubenskurses in den Gemeinden und zeigen die Filme miteinander und sprechen dann drüber und nutzen diese mediale Kraft, die in der modernen Art der Darstellung vom Leben Jesu steckt.
Haben wir selber auch positive Erfahrungen als Gemeinde gemacht mit Glaubenskursen und The Chosen. Die können dann auch die sind auch leichter durchführbar für Leute, die vielleicht nicht 6 Jahre Theologie studiert haben.
Genau.
Trotzdem, auch wenn wir über der Zeit sind, möchte ich Sie noch einmal fragen. Sie haben ja, ich sehe so 3 Bücher mit so ähnlichen
Titeln. Ich habe mich so erfolgreich gedrückt bisher. Ihr merkt das doch noch. Es ist
ja
furchtbar.
Nee, aber es kommt, nein, aber weil das, vielleicht mögen Sie einmal kurz erzählen, wie diese Bücher entstanden sind und für wen diese Bücher geschrieben.
Ja, das erste Lebendig habe ich selbst geschrieben, das andere verwurzelt mit Patrick Tutieras und das dritte Mündig mit Felix Eifler. Mhm. Und es hat damit zu tun, dass wir 3 in Greifswald in einer neu gegründeten Gemeinde im Raum der Landeskirche gearbeitet haben, bei Greifbar. Und die 3 Bücher sind komplett ohne Ausnahme aus Predigten bei Greifbar entstanden. Dann kann man sagen, das kann man ja nicht machen, das ist ja noch kein Buch, stimmt. Wir haben diese Texte durchgearbeitet, sodass die Predigtbezüge, also die ganz aktuellen Tagesbezüge zum Beispiel, oder die sich wirklich auf Ereignisse in der Gemeinde bezogen, rausgezogen wurden. Und wir von ein bisschen versucht haben, es mehr wie ein Buch aussehen zu lassen. Aber wenn ich das, also ich habe das sehr gerne mit den beiden anderen gemacht. Und das ist auch nicht der Grund, warum ich jetzt sage, Lebendig ist mein Lieblingsbuch, weil ich irgendwie, nachdem das Buch fertig war, das Gefühl habe, ich habe in keinem anderen Buch, das ich geschrieben habe, so das auf den Punkt gebracht, was mir von Herzen das Wichtigste ist. Also in meinem Job schreibt man halt Bücher und manche gelingen besser und andere sagt man hinterher, ist auch gut, dass die jetzt weg sind. Aber das Lebendig wäre eins von denen ich gerne sehe, dass sie ein bisschen länger noch präsent sind.
Das unterstreiche ich einfach mal. Ich freue mich, dass wir das Thema angerissen heute. Wie kann ich Jesus nachfolgen? Wie sieht lebendiges, mündiges Christsein aus? Schreibt uns gerne eure Gedanken dazu. Eine E-Mail, ihr findet das auf unserer Homepage, tischgespräche-podcast.de, die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Und ansonsten freue ich, dass wir in 2 Wochen den Auftakt machen zu einem Zweiteiler. Zukunft der Kirche. Wie wird's aussehen? Mehr dazu in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.